Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Mayday, Mayday.
Nee. Es fing wieder genauso an wie beim letzten Mal. Kara so, ich habe ein gutes Intro.
Hallo Yannick.
Hallo Kara.
Ich find's witzig.
Es ist sehr witzig.
Siehst du?
Es ist sehr witzig, es ist sehr passend, weil gestern der 1. Mai war.
Gestern war der 1. Mai in Berlin und ich wurde ja im Vorfeld hart gedisst, weil meine Mutter ist gerade zu Besuch und Mama hat eine 3,5-stündige Müggelseespreefahrt gebucht für den gestrigen 1. Mai.
Und wir alle
und
so.
Und alle so, nein.
Kara, es gibt 3 Tage im Jahr, die so heilig sind, also 3 Tage Kategorie Straßenfest. Mhm. Wenn meine Eltern mich da besuchen kommen würden, was ich total schön fände, würde ich aber sagen, könnt ihr gerne machen, aber an dem Tag bin ich not available.
Wie war nochmal die Nachricht, die du mir zum CSD schickst?
Beim CSD. Der CSD in Berlin ist dieses Jahr zum allerersten Mal über 2 Tage gestreckt, was total geil ist. Samstags ist die normale Demonstration und das Straßenfest oder die Parade und am Freitag findet schon auf der Bühne Programm statt. Und dann habe ich Kara das weitergeleitet, als die Nachricht kam und habe gefragt, ob sie nicht
mit dem Papa
eine 2-tagige Berlin-Bunkertour mit Übernachtung
machen möchte. Ab in die Berliner Unterwelten.
Ja, Kara, ja. Wie war denn deine Müggelfahrt?
Es war wirklich super entspannt. Wir sind da morgens ursprünglich war sie auf 15 Uhr geplant. Die haben wir dann vorverlegt. Und wir waren um 10:30 im Treptower Park. Da war alles noch super friedlich.
Sind Sie von dort losgefahren?
Ja.
Ah, ich dachte, ihr musstet zum Müggelsee fahren.
Nein, wir sind.
Das ist ja mega geil.
Ja. Also wir sind Treptower Park los, haben dann irgendwie die ganze Runde gedreht, Müggelsee und wieder zurück, deswegen ja auch 3,5 Stunden.
Ja, okay.
Genau, als wir dann zurückkamen zum Treptower Park, war es dann nicht mehr so friedlich.
Da war schon kleine Eskalation.
Da war schon richtige Eskalation und da war dann auch gleich der erste Rave und dann musste ich Mama erklären, dass es in Berlin Kreuzberg heute überall so aussieht.
Es war aber wieder so ein toller 1. Mai in Berlin. Ich liebe diesen Tag so doll. Wir fangen eigentlich, das ist schon eine Tradition, immer bei unseren Freunden Markus und Tino an. Und das ist so eine kleine Hausparty. Und dann ziehen wir gemeinsam los durch Kreuzberg und tanzen den ganzen Tag. Und vielleicht habe ich auch ein kleines Kopfschmerzchen.
Kleines.
Ich habe aber noch eine kleine Zusatzinformation zu gestern, weil ich hatte ja einen besonders schönen Ausklang des Abends. Mhm. Kara, vielleicht bin ich ein ganz bisschen bisexuell.
Mhm. Please elaborate.
Seit gestern Abend. Vielleicht bin ich ein bisschen verliebt in Rosalía.
Die Maus.
Ich war mit Felix auf dem Konzert in der Uber Arena von Rosalía, ihre Lux-Tour. Und was soll ich sagen? Das war eine Masterclass. Es war so krass. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin sowieso ein großer Fan dieses Albums. Mhm. Felix persönlich gar nicht mal so, wenn es darum geht, das nur zu Hause zu hören oder im Zug oder wo auch immer. Und ich höre das super gerne. Und deswegen ist er mit sehr geringen Erwartungen angegangen und ich bin mit sehr hohen Erwartungen angegangen. Mhm. Und beide über unsere Erwartungen waren also bei ihm nicht so schwer, aber meine wurden nochmal übertroffen. Und auch Felix hat gesagt, dass das einfach so eines der krassesten Konzerte war, auf denen er je war, weil sie mit so wenig so viel erreicht hat. Mhm. Sie hatte zwar ein Bühnenbild und sie hatte eine Show konzipiert, aber es gab Nummern, da stand sie ganz alleine mit einem weißen Tuch um die Schultern und über dem Kopf, sie sah aus wie eine biblische Figur auf der Bühne und hat einfach gesungen live. Das ist unfassbar. Und die ganze Bühne sah aus wie eine Opernbühne. Es gab die Obertitel, weil das Album in so vielen Sprachen gesungen wurde, wie in einer Oper. Und das Orchester stand im Stehraum, im Innenraum der zwischen den Leuten. Und das war einfach, es war so absurd und es war so dramatisch und so. Ich hatte so viel Gänsehaut, man hat geweint, das war einfach ein richtig krasses Erlebnis und Rosalía ist mir so sympathisch gewesen und die ist so hot und die ist so, wie sie gesungen hat, die zweite Nummer hat sie auf einmal auf Spitze getanzt und gesungen, eine kleine Ballerina.
Geil.
Und man fragt sich so, wie? ich bin verliebt in Rosalía.
Okay.
Es war wirklich mega, mega geil. Das war der perfekte 1. Mai.
Es war wirklich sehr schön. Ich bin ja nach der Müggelsee-Tour dann auch noch zu
euch
gestoßen.
Du bist ja noch zu uns gestoßen.
Und es war wirklich noch sehr, sehr schön.
Ja.
Yannick?
Ja. Ja.
Ja. Wir hatten unsere Live-Podcast.
Oh Gott. Ja.
Ausgabe. Ich bin fast genauso sprachlos, wie ich war, als ich das erste Mal auf diese Bühne draufgelaufen bin.
Das war so aufregend.
Mein Gesicht hat richtig gezuckt. Ich habe dann danach irgendwie die Videoaufnahme angeguckt und geguckt, ob man es sieht. Man sieht es nicht.
Sehr gut.
Aber Leute, mein Gesicht hat gezuckt.
Ihr habt es hoffentlich mitbekommen. Wir haben letzte Woche zusätzlich eine Special-Folge rausgebracht. Und zwar durften wir die Buchpremiere von Eva Bramschüfer im Kolosseum in Berlin moderieren, organisiert live von der Buchbox Berlin zusammen mit dem Rowohlt Verlag, live.
Vor mehreren hundert Leuten.
Und das war so ein krasser Traum, der von uns in Erfüllung gegangen ist, ne? Innerhalb des ersten Jahres dieses Podcast-Buchclub-Projekts einen Live-Auftritt zu haben, eine Live-Aufzeichnung einer Folge. Und das war einer der schönsten Abende, den ich mir hätte vorstellen können.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das nächste Mal wird es mit der Aufregung auch besser. Und Leute, ihr müsst uns sagen, merkt man uns die Aufregung an.
Ja,
ihr müsst unbedingt die Folge anhören. Es war wirklich so ein schönes Gespräch mit Eva und Yannick. Es war ja insgesamt ein ganz aufregender Tag für uns.
Das konnte ich gar nicht in Worte fassen.
Ich war sowas von overwhelmed. An dem Tag wurde nämlich auch unser Billboard revealed.
Das ist so krass. Wir konnten in Zusammenarbeit mit Amazon Music, wo ihr natürlich auch den Podcast hören könnt, haben wir einen Slot bekommen auf allen drei. Wir haben so, in Berlin gibt es an der Oberbaumbrücke, an der Warschauer Straße, S-Bahn-Station, an der Eastside Gallery und hinter der Uber Arena gibt es so einen riesigen Videoscreen. Und dort haben wir so einen 10-Sekünder. Ihr könnt es auch auf Instagram sehen, unser Video, haben wir so einen 10-Sekünder bekommen, der da abgespielt wurde, eine Woche lang. Und Cara, den Moment, als wir das allererste Mal uns auf diesem Billboard gesehen haben, wir sind ja komplett ausgerastet.
Den haben wir auch so ein bisschen cringe festgehalten.
Und das ist nicht gestellt, wir haben die ganze Zeit, also Felix ist mitgekommen und hat uns gefilmt und Cara und ich sind immer so mit dem Rücken zum Billboard gegangen, dass wir dachten, nee, wir dürfen es jetzt nicht das erste Mal sehen und das nicht auf Kamera festhalten.
Ja.
Und dann sind wir so ein bisschen rumgeschrien und rumgehüpft.
Also das ist auf jeden Fall 100% echte Emotion, nichts ist gefaked daran und es war einfach ein krasser Tag und
war einfach krass, dass es möglich war.
Ja.
Oh Gott, ich werde da ganz, ganz, ganz lange noch dran denken.
Ich denke die ganze Zeit so, glaubst du, sie spielen es einfach mal zwischendrin nochmal ein, wenn sie Leerlauf haben? Das wäre so witzig, wenn man dann irgendwie da so langläuft und dann so.
Ich glaube leider nicht.
Schade.
Aber vielleicht irgendwann mal ein anderes Asset. Das wäre mega. Das war auf jeden Fall krass.
Ja. Habt ihr es gesehen? Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr es gesehen habt.
Ja, für diejenigen, die in Berlin waren.
Ja. Aber zu Rosalía zurückzukommen.
Ja.
Es ist ja gut, dass du wenigstens jemanden in Real Life jetzt daten willst, weil mit unserem Buch wird das ja heute schwierig. Spoiler.
Gott, Spoiler-Alarm, auch wenn das die letzte Kategorie ist vorm Ranking. Wir haben ja vor ein paar Tagen eine kleine Umfrage gestartet auf Instagram, weil wir eure Hilfe brauchen. Wir wissen gar nicht, wen wir daten müssen, wollen, dürfen, können, müssen in diesem
müssen.
Fall. Und ich glaube, kleiner Spoiler, es wird einfach sehr langweilig, unsere Antwort, weil was ich nicht möchte, ist, dass wir beide sagen, wir schieben unsere Dates auf für die nächste Folge. Das fände ich irgendwie doof, wenn wir beide in der nächsten Folge 2 nehmen müssten.
Okay, aber dann daten wir auch die gleiche Person.
Ich glaube, es daten alle die gleiche Person.
Aber dazu später mehr.
Dazu später mehr. Wollen wir aber trotzdem mit der Book Club Edition anfangen?
Auf jeden Fall.
Dann starten wir jetzt mit unserer Book Club Edition zu unserem Buch, das wir in den letzten 4 Wochen gelesen haben. Es handelt sich um Ich, die ich Männer nicht kannte von Jacqueline Hartmann oder Jacqueline Hartmann als belgische Schriftstellerin. Wir wissen nicht so wirklich, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Erschienen beim Klett-Cotta Verlag. Normalerweise starten wir jede BookTok Edition mit einer Grußbotschaft des Autors oder der Autorin. Das ist in diesem Fall nicht möglich, weil die Autorin bereits verstorben ist. Der Roman kam ja schon 1995 heraus. Und eine Sache ist noch anders heute. Und zwar haben wir immer unser Evergreen, unsere tolle Nachricht, Anrufbeantworter von unserem Höfi. Und dazu müsste Cara jetzt etwas sagen.
Genau. Normalerweise im Verlauf der BookTok Edition hatten wir ja immer eine Nachricht von meinem Freund Höfi. Und was ihr alle nicht wusstet und was auch Privatsache ist, Höfi war länger krank. Und letzte Woche habe ich die Information erhalten, dass Höfi leider verstorben ist. Wir müssen das an dieser Stelle einmal so sagen, weil er so ein essentieller Teil auch dieses Podcast-Projekts war und auch uns gesagt hat, dass in dieser Zeit, in der es ihm nicht so gut ging, dieser Podcast ihm wahnsinnig geholfen hat und es ihm so viel Spaß gemacht hat, auch Teil dieser Community zu sein. Mhm. Und ja, Shoutout an Höfi. Wir werden dich total vermissen. Wir vermissen dich. Und ja.
Ja. Dann denken wir jetzt ganz kurz an Höfi, machen eine ganz kleine Pause und starten dann, finde ich, richtig mit der BookTok Edition.
Genau.
Okay.
Bis dann. Gut, dann starten wir jetzt unsere Book Club Edition mit einer kleinen Lesestelle. Yannick, leg los.
Ich lege los. Damit wir alle so ein bisschen in die Geschichte eintauchen, lese ich etwas vor und dann erzählen wir ein ganz bisschen was zu dem Roman, unsere fünf Wörter und starten dann, gehen dann ins Eingemachte. Also, Seite 10. Meine Erinnerungen reichen nicht weiter zurück als bis zu der Zeit im Keller. Kann man das überhaupt Erinnerung nennen? Die wenigen Geschichten, die die Frauen mir aus ihren früheren Leben erzählt haben, enthielten Ereignisse, Kommen und Gehen, Männer. Für mich hingegen ist eine Erinnerung nichts als das Gefühl, an einem bestimmten Ort zu existieren, zusammen mit denselben Personen und die immer gleichen Dinge zu tun, nämlich essen, seine Notdurft verrichten und schlafen. Lange verliefen unsere Tage stets nach demselben Muster. Dann fing ich an zu denken und alles veränderte sich. Bis dahin hatte es nichts gegeben, außer der ewigen Wiederholung des Immergleichen. Die Zeit schien stillzustehen, nur verschwommen nahm ich wahr, dass sie verging und ich älter wurde. Meine Erinnerungen beginnen mit meiner Wut. Wir hören, der Roman ist geschrieben in der Ich-Perspektive. Wir befinden uns in einem Keller am Anfang mit 40 Frauen. Die Ich-Erzählerin ist die Jüngste. Die ist als kleines Kind in diesen Keller gekommen und erinnert sich eigentlich nicht mehr an das Leben davor. Die anderen Frauen sind etwas älter und haben sehr wohl Erinnerungen an das Leben davor. Es gibt männliche Wärter. Sie bekommen Essen. Sie dürfen sich nicht berühren. Sie müssen schlafen. Eines Tages soll ihnen gerade das Essen gebracht werden. Die Tür wird aufgemacht und es läutet ein Signal. Die Männer verschwinden, die Tür ist auf. Die Frauen kommen raus, verlassen den Käfig, gehen an die Oberfläche und befinden sich in einer Welt, die sehr, sehr unterschiedlich ist zu der Welt, in der wir gerade leben. Dazu kommen wir später mehr. Und die machen sich auf die Suche nach Antworten auf viele Fragen, finden ganz viele weitere Käfige, in denen Menschen verstorben sind, die aber dort in ihren Käfigen verstorben sind, weil eben als dieses Signal, als dieses Happening passierte, deren Türen nicht geöffnet wurden. Und nach sterben die Frauen und die Jüngste bleibt übrig. So, ja. Spoiler, aber ihr wisst ja, wir spoilern. Das ist so ungefähr die Geschichte.
Ja.
Und ich würde dich gerne fragen, welche fünf Wörter du dir überlegt hast, die diese Geschichte ausmachen.
Ja, das ist in dem Fall.
Ich kann mir vorstellen, dass wir sehr ähnliche Begriffe haben dieses Mal.
Ja. Also ich hab versucht, ein bisschen outside the box mit meinen fünf Worten zu denken. Okay, Dystopie, Identität, Sinn, Einsamkeit und Rätsel.
Mhm. Okay, die Wörter, die ich noch habe, ein paar haben sich überlappt.
Mhm.
Identität. Hast du auch, ne?
Habe ich auch, ja.
Genau. Einsamkeit habe ich auch.
Ja.
Isolation, aber das ist ja dasselbe. Ich habe noch Wissen und Sexualität und Körper.
Ich finde deine Wörter mega, weil die sozusagen diese gemeinsamen Worte nochmal erweitern um dieses Thema der Körperlichkeit. Mhm. Das finde ich super. Ich bin insgesamt so gespannt, mit dir über dieses Buch zu reden, weil ich war zwischenzeitlich so sauer, vor allem Richtung Ende. Und es gibt, glaube ich, in der Community oder das Feedback, was wir bekommen haben aus der Community ist, entweder die Leute haben das total geliebt und so verschlungen oder sie fanden das stellenweise auch wirklich sehr, sehr langweilig. Mhm. Ich bin so in between.
Ich bin auch in between.
Weil ich habe es einerseits super schnell gelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, was dahinter steckt, aber dann, Spoiler, kommt keine Auflösung und ich glaube, das ist, was die meisten Leute so sauer macht.
Naja, weil man wird die ganze Zeit, man stellt sich die ganze Zeit Fragen, was passiert.
Ja.
Und wenn die Fragen nicht beantwortet werden, dann fühlt man sich irgendwann hintergangen.
Ja, man fühlt sich total verarscht. Okay,
was passiert denn jetzt? Kara, ich glaube, wir müssen direkt mit der Kategorie Anrufbeantworter starten, damit wir nicht jetzt schon über Themen reden, die später von der Community noch kommen, Fragen, die gestellt werden, ja, in Kommentare. Wollen wir es machen?
Ja, yeah, let's go.
Okay.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep.
Also, wir haben ja gerade darüber geredet, dass, oder als ich ein bisschen über den Roman erzählt habe, ne, es geht in diesem Roman eben um diese Frauen, die in diesem Käfig eingesperrt sind. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum? Warum sind sie in diesem Käfig eingesperrt? Das Buch ist so ein bisschen unterteilt in drei Akte. Mhm. Akt 1 ist der Käfig. Mhm. Akt 2 ist die Freiheit. Und da können wir jetzt gleich nochmal drüber reden, ob das wirklich Freiheit ist.
Ne? Ja.
Aber sie kommen aus dem Käfig raus.
Ja.
Und Akt 3 ist, alle anderen Frauen sind tot und sie ist alleine.
Ja.
Und
krass, so habe ich das, also ja, geil, habe ich so überhaupt nicht interpretiert in den drei Akten.
Aber es gibt doch,
ja, ich weiß.
Es gibt doch auch, es selbst, gibt ja, also, es gibt ja keine Kapitel.
Mhm.
Das hat mich übrigens zu Weißglut gebracht.
Das hat mich auch richtig genervt.
Das fand ich richtig doof, weil ich hasse es, wenn ich nicht irgendwo absetzen kann.
Ja, weil, und deswegen haben wir es vielleicht auch so schnell gelesen, weil man liest dann den ersten, den zweiten und den dritten Akt.
Ja, und man denkt sich halt so wie, naja, aber wenn ich jetzt irgendwie mein Lesezeichen da reinpacke, dann weiß ich nicht mehr, wo ich war, weil ja, es gibt ja keinen Absatz.
Fun Fact, ich versuche mir immer zu merken, wo ich auf der Seite war und krieg's nicht hin und fange dann meistens eine Seite weiter vorne wieder an zu lesen.
Du blätterst nochmal um?
Ich blätter dann nochmal zurück.
Oh Gott, das ist mir zu stressig.
Ja.
So, und ich meine, und es gibt aber eben genau zwei Momente, in dem es einen Zeilenumbruch gibt. Mhm. Oder in Zeilenumbrüche gibt es ja, in dem es um einen Absatz gibt oder tatsächlich sowas wie ein Kapitel.
Ich bin mindblown,
und
Janik,
zwar genau an diesen Stellen, die ich gerade angesprochen habe. Und es werden also im Laufe des Romans so viele Fragen gestellt. What the fuck is eigentlich happening here?
Ja.
Sie, wenn sie dann an der Oberfläche sind und diese ganzen anderen Käfige findet, auch mit den Menschen, die alle verstorben sind in den Käfigen, und man sich fragt, was wurde gemacht?
Ja.
Wer steckt dahinter? Wo sind die Wärter auf einmal? Und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Fragen. Und dazu hat uns die liebe Paula eine ganz tolle Nachricht geschickt, die ich gerne mal abspielen möchte.
Was ich super spannend fand, war, dass mich das so wahnsinnig gemacht hat, dass diese ganzen offenen Fragen, die einen beschäftigen, nicht aufgeklärt werden. Was ja eigentlich das ist, was auch die Protagonistin am Anfang immer wieder so wahnsinnig macht und dann man aber immer wieder in so eine Resignation auch kommt. Und ich konnte mich total an den Gefühlen der Protagonistin langhangeln. Also zwischendurch fand ich die Geschichte sehr zäh und sehr, sehr lang und habe mich auf eine Art ein bisschen gelangweilt, wenn dann wirklich lange nichts passiert ist. Und dann kam wieder so eine ganz kleine Entdeckung, wo es dann ja auch so war, dass die wieder über so ein Zeitraum getragen wurden, und das ging mir beim Lesen auch so, dass ich dann wieder über die nächsten Seiten getragen wurde. Also ich fand, man konnte da sehr, sehr gut in den Gefühlen mitgehen.
Was sagst du dazu,
Kara? Ja, fühle ich zu 100%. Also es ist ja eben immer so, dass, also das ist das, was ich meinte mit, ich bin so in between. Auf der einen Seite habe ich es voll schnell gelesen, auf der anderen Seite war ich irgendwie so, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Also was ist passiert? Man versteht nichts und es ist eben das, was du auch gesagt hast mit diesem Wissen. Also man sagt ja immer, Wissen ist Macht. Und ich glaube, warum wir uns in dem Buch auch so ohnmächtig fühlen, ist, dass wir absolut nicht verstehen, was da eigentlich gerade los ist. Die Protagonistin versteht es nicht, alle anderen verstehen es nicht, wir verstehen es nicht. Und man ist so auf dieser Suche.
Die verstehen es auch immer noch nicht.
Nee, immer noch nicht. Und man ist so auf dieser Suche nach irgendeiner Erklärung und die kommt nicht.
Das finde ich total interessant, dass du sagst, man fühlt sich beim Lesen ohnmächtig. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber genau das ist es. Und was Paula gerade gesagt hat, man ist es ein bisschen langweilig zwischendurch.
Mhm.
Und dann kommt wieder eine Neuigkeit. Wir lernen wieder etwas Neues, weil wir ja durch die Augen der Protagonistin auf die Geschichte blicken.
Ja.
Und dann ist es für uns wieder spannend. Das finde ich einen guten Aspekt, weil es gab viele Nachrichten, die gesagt haben, dass sie das Buch sehr langweilig fanden, sehr zäh, kaugummiartig.
Mhm.
Und den Gedanken hatte ich zum Teil auch.
Mhm.
Und jetzt, wenn man anders auf diese Sache blickt, nämlich so wie Paula das sagte, finde ich das eigentlich ganz spannend.
Ja.
Und ich finde es sowieso spannend, mit welchem Gefühl man beim Lesen konfrontiert wird und auch mit welchem Gefühl man zurückbleibt, weil anders als andere Bücher habe ich viel an das Buch gedacht danach.
Mhm. Also es ist irgendwie so, es fängt ja an, mir ist es im Keller das erste Mal aufgefallen. Also,
das fandst du schon langweilig?
Nee, das mit diesen neuen Entdeckungen. Ach so. Also du im Keller, wenn die im Keller sind, kriegt man so langsam mit, welche Regeln gelten im Keller. Das ist so Stück für Stück. Also eben, die müssen aufstehen, die müssen was zu essen machen, dann müssen sie die Messer wieder abgeben, die müssen schlafen, die dürfen sich nicht berühren. So, diese Regeln, die erfährt man so Stück für Stück. Und dann gehen die ja eben raus. Das muss man, glaube ich, auch noch mal irgendwie ein bisschen besser einordnen. Und es ist irgendwie dieses, also es gibt da ein Zitat, was ich so super fand, weil das geht so auf Seite 85, wenn sie dann eben erstmal draußen sind. Wir waren frei, in Wahrheit hatten wir nur das Gefängnis gewechselt. Und dann sind.
Ja, das habe ich auch auf Seite 85.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Und dann sind die ja eben da so draußen und dann geht es ja so weiter. Und eben dieses, was Paula beschreibt, sie laufen dann durch diese Einöde. Also es ist ja irgendwie so eine dystopische Landschaft, wo keine Städte, keine Straßen, nichts ist. Und laufen da so rum und dann finden sie den ersten anderen Keller und finden ja unzählige Keller.
Unzählige.
Wo überall auf total bizarre Art und Weise immer 40 Personen drin sind.
Ja.
Und die Wärter sind weg.
Ja.
Und dann irgendwann findet sie diesen Bus,
ja,
also, wo dann plötzlich die Wärter drin sitzen,
ja,
mit so Büchern über Gartenbau.
Mhm.
Komplett bizarr. Und dann zum Schluss findet sie ja sozusagen diesen Luxuskeller,
ja,
mit Büchern zu
und Kopfkissen und Bettdecken
und Büchern zu Raumfahrt, ja, und irgendwelchen Geräten, wo sie denkt, da könnte man vielleicht irgendwie Kontakt aufnehmen oder keine Ahnung. Aber eben so diese kleinen Entdeckungen, die tragen einen so durch den Buch, durch, ja, dieses Buch.
Ja.
Aber trotzdem, die Sinnfrage stellt sich trotzdem. Man ist ja trotzdem am Ende so, hä?
Man ist einfach mit 1000 und da müssen wir gleich eine Nachricht von Julia, eine Sprachnachricht einspielen, weil die wirklich, die ging sehr lang und die war hilarious. Dazu will ich gleich kommen.
Mhm.
Was ich gerade aber noch sagen wollte, dass, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Schreibstil, weil wir ja mit ihr immer unterwegs sind und irgendwann gibt es ja auch keine anderen Frauen mehr. Das heißt, es gibt keine Dialoge mehr und wir sind wirklich nur in der Beschreibung. Und ich fand irgendwie, dass dieses Buch eine komische Relation zur Zeit hatte. Also ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben kann. Es wird über 20 Seiten eine Situation beschrieben oder etwas beschrieben und dann ist sie 5 Seiten später 13 Jahre älter.
Ja.
Und das hat mich immer total schockiert, dass ich dann so dachte, oh, hä, wie, sie ist jetzt schon so viel älter geworden. Also, aber warte mal kurz, vor 5 Seiten war sie doch noch so jung und was passiert jetzt?
Mhm.
Und ich fand, das wurde so ohne Struktur, wurde sie älter. Also Zeit wurde irgendwie so ganz komisch eingeteilt auf den Seiten. Das hat mich ein bisschen gestört beim Lesen. Ging es dir auch so?
Ich habe gar nicht so dieses Zeitthema so doll gehabt. Ich habe eher die Sprache nicht so gemocht.
Und warum nicht?
Ich fand diese Sprache irgendwie, ich habe mir hier was notiert.
Ja.
Ich fand diese Sprache so monoton und irgendwie auch leer. Also,
aber das, genau das ist es doch. Genau das ist doch das Stilmittel.
Genau, voll. Aber eben,
also, aber es war dann anstrengend zu lesen.
Ich verstehe voll, warum die Autorin dieses Stilmittel eingesetzt hat, weil es eben ja auch dem ganzen Ausdruck gibt, der Situation der Protagonistin, aber mich hat es total, also sie sagt ja, meine Erinnerungen beginnen mit meiner Wut.
Mhm.
Ich habe diese Wut nie gespürt.
Stimmt, die Wut habe ich auch nicht wirklich gespürt.
Und dann natürlich die Frage, soll damit impliziert werden, dass wenn du in so absurden, komischen Umständen auch aufwächst, dass du dann gar nicht in der Lage bist zu so viel Gefühlen? Soll das damit auch transportiert werden?
Ich glaube, dass diese Leere der Worte und diese Gefühlslosigkeit, die Emotionslosigkeit einfach die Welt widerspiegeln soll, in der sie steckt.
Mhm.
Weil diese Welt ist ja die, also ich weiß nicht, wie du sie dir vorgestellt hast. Ich wollte dich sowieso noch fragen, ob die Welt für dich schön ist oder nicht.
Mhm.
Und wie das Licht ist. Ist das für dich, gibt es einen warmen Sonnenton oder ist das einfach grau und neblig?
Mhm.
Oder, also ist es schön oder ist es nicht schön?
Also ich habe mir diese Welt so ein bisschen wüstenartig vorgestellt, aber so Wüste im Sonnenaufgang. Und irgendwie, es geht nie über dieses Sonnenaufgangsthema so hinaus. Also,
aber findest du das nicht total schön?
Doch, ich fand, weil, also in meinem Kopf war die Welt total schön.
In meinem Kopf war die nämlich auch schön. Mhm. Und das fand ich aber auch komisch, dass sie so schön war, weil eigentlich müsste sie leer und trist sein.
Für mich war diese Welt irgendwie schön in so rosa Tönen, Grautönen irgendwie.
Ich dachte auch, wenn das jetzt ein A24-Film wäre, wäre das immer so grainy und es wäre eigentlich richtig schön.
Ja, ich glaube, also voll. Und dann finden die ja auch so ein paar Flüsse und dann sind da so ein paar. Und dann habe ich mir irgendwie, dann fangen die ja an, diese Dörfer zu bauen. Dann dachte ich mir, die Dörfer sehen sicher cute aus. So. Und ja, ich habe, und witzigerweise auch, ich weiß nicht, wie hast du dir diese Luxuswohnung vorgestellt, die sie
dann
findet?
Mega comfy.
Mega comfy. Und ich habe mir halt irgendwie, weißt du, so ein bisschen so 60s, so Holzvertäfelung, so alles in Teak und mit so indirektem Licht
ganz
und
schön.
Keine Ahnung, ganz schön habe ich mir das vorgestellt.
Ganz schöne Innenarchitekt oder Innenarchitektin.
Also ich in meiner Welt war selbst irgendwie dieser Käfig, ich war irgendwie, ich hatte auch so voll die krasse Vorstellung von diesem Käfig.
Ah nee, das war gar nicht schön bei mir.
Nee, also nicht schön, aber ich hatte so, ich habe mir so einen Bogenkeller vorgestellt und dann so einen Käfig da drin in diesem Bogenkeller.
Und war das eine raue Felswand von drin oder
so
war das so Sichtbeton?
Gemauert.
Ah ja, nee, bei mir waren so raue Felswände, wo es auch so ein bisschen runtertropfte.
Ja, also ich
aber
glaube.
Krass, ne, wie Bild. Und ich glaube, dass man so einen krassen Film im eigenen Kopf, dass ein so ein krasser Film im eigenen Kopf abspielt, entsteht dadurch, dass man natürlich einer Ich-Person, einer Ich-Perspektive folgt, die beschreibt.
Ja.
Und dann auch über so viele Seiten keinen Dialog hat und einfach weiterredet.
Hast du, ich habe zum Beispiel auch total oft so eine Vogelperspektive eingenommen während des Buches so und sah dann die Protagonistin da so langlaufen.
Ja, ich habe nicht durch ihre Augen geguckt.
Nee, ich habe auch
sie
immer
gesehen,
auf sie drauf geguckt.
Was nicht richtig wäre, weil eigentlich guckt man durch ihre Augen, aber ich habe sie immer gesehen.
Ja.
Ja, obwohl sie sich ja selbst nie gesehen hat, bis auf diese Luxusloft, weil sie ja nie in einen Spiegel geschaut hat. Mhm. Das fand ich irgendwie auch einen krassen Moment.
Ja, ich finde, das ist die große Frage in diesem Roman oder eine der großen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Was macht uns eigentlich zu Menschen oder wie wird man sein eigener Mensch? Also wie entwickelt sich eine Identität in Abwesenheit von Kontext? Weil das ist es ja quasi. Mhm. Also es gibt so wenig Kontext für die Ich-Erzählerin. Also es gibt kein früheres Leben, es gibt irgendwie nur diese Leere und ja, und irgendwie sagt sie dann auch an einer Stelle, mir fehlen wohl einige Erfahrungen, die einen erst zum Menschen machen.
Ja.
Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was macht uns eigentlich zum Menschen?
Das ist ja genau das, was man sich beim Lesen die ganze Zeit fragt, auch wie viel Gewohnheiten entstehen dadurch, dass sie von der Gesellschaft so vorgelebt werden. Ich fand diese Situation so krass, als sie dann an der Oberfläche waren und das erste Mal alleine auf Klo gingen.
Mhm.
Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, in dem Käfig gab es nicht die Möglichkeit, alleine auf Toilette zu gehen. Und als sie dann oben waren, haben sie, weil die anderen Frauen sich ja daran erinnern konnten, dass früher das eine sehr intime Situation war, haben sie das mit Decken abgehängt. Und für sie war das total komisch, erstmal alleine zu sein, weil das war der erste Moment in ihrem Leben, an den sie sich erinnert, dass sie alleine war. Und dann hatte ich mich gefragt, was wäre, also wir hätten ja auch genauso gut groß werden können, das ist irgendwie so arbiträr, es ist so, also wir hätten genauso gut groß werden können und mit der Regelung, da die Toilette ist übrigens neben dem Sofa.
Ja.
So, und das wäre dann das Normal. Ja. Ne, also und hier die Frage, was macht einen Menschen aus? Natürlich die Regeln, die wir uns selbst auferlegen.
Ja, das ist, hast du mal Yuval Harari gelesen?
Mm-mm.
Ich würde dir das so empfehlen, weil das ist so krass, weil er das zum Beispiel festmacht an dem Beispiel von Geld. Also Geld funktioniert nur, weil wir alle als Gesellschaft daran glauben. Eigentlich ist Geld ein Konstrukt.
Mhm.
Und das finde ich, oder auch Schulden zum Beispiel. Und das finde ich, ist total krass, weil du halt am Ende eben immer in einer, also Menschen machen irgendwie Gesellschaft. Und du hast auch eine Sache zu mir gesagt, die ich total interessant fand, wo du meintest, diese Frauen haben eigentlich nur so eine ganz minimale Hierarchie in ihrem Keller.
Ja, weil ich mich gefragt hatte, wären das Männer?
Ja.
Und interessanterweise stoßen sie ja auch noch auf Käfige, in denen nur Männer drin waren, weil ursprünglich dachte man ja, diese Experimente wurden nur mit Frauen ausgeführt. Apropos Experiment, es gibt diesen Film, das Experiment, wo sie Männer einsperren in ein Gefängnis und sie teilen die Männer ein in Wärter und Gefangene. Und sofort ergeben sich Regeln und Hierarchien natürlich, weil vorgegeben Gefangen und Wärter. Ne? Aber hier sind es nur Frauen in dem Käfig und ich wäre davon überzeugt, wären das Männer, gäbe es Regeln, gäbe es Hierarchien. Es gäbe den Boss, okay, wir haben hier die Dienstälteste quasi, die ist ein bisschen das Oberhaupt, aber auch nicht wirklich, weil eigentlich sind sie gleichgestellt.
Ja, ich fand diese Beobachtung so interessant, weil ich gebe dir irgendwie recht. Also, und insgesamt die Rolle von Männern, ich will dazu eine Nachricht einmal vorlesen, die wir per Text bekommen haben.
Ja.
Und zwar von der lieben Lina. Lina schreibt: Ich finde interessant, dass das Buch als feministisch eingestuft wird. Da würde ich gerne eure Meinung zuhören. Wenn man es auf die Spitze treibt, wirkt es nämlich vielleicht sogar schon fast antifeministisch. Den Männern wird trotz ihrer allgemeinen Abwesenheit eine enorm große Bedeutung beigepflichtet. Im Titel, im Ende bzw. im letzten Satz des Buches, mit dem Bezug zur Verkümmerung der Gebärmutter, die ja doch nie in Kontakt mit den Männern kam, die Wärter, die von der Protagonistin angehimmelt werden, sowie das Gefühl der Protagonistin, kein richtiger Mensch zu sein, eben auch oder auch oft vorrangig, weil ihr sexuelle Erfahrungen mit Männern selber fremd blieben und die Geschichte der anderen Frauen vorenthalten wurden. Und das, liebe Lina, thank you für diese Nachricht, weil, also...
Ich habe mich über den Titel aufgeregt.
Ja.
Und der ist ja 100% bewusst
gewählt. Ja.
Und vielleicht soll das auch genau das auslösen,
dass
man sich das fragt.
Also ich finde auch, dass, also ich gebe Lina total recht, ich würde das Buch nicht als feministisch irgendwie sehen für mich selbst, weil eben es geht total viel um Männer und dass die Männer nicht da sind und dass man deswegen, dass es deswegen quasi eine, wie soll man das denn sagen, also keine Notwendigkeit für sexuelle Reproduktion gibt. Deswegen hat die Protagonistin zum Beispiel ihre Periode nicht und eben verstirbt am Ende vermutlich auch an irgendeinem internal Krebs, so wegen ihrer Gebärmutter. Also ich fand das, also und wie gesagt, also der letzte Satz des Buches, so jetzt mal so richtiger Spoiler, ich lese den jetzt nämlich vor. Der letzte Satz des Buches: Es ist schon komisch, dass ich ausgerechnet an meiner Gebärmutter sterbe, ich, die ich nie meine Tage hatte und Männer nicht kannte.
Ich finde das so, also ich finde das so schade, dass Männer so eine wichtige Rolle spielen in dem letzten Satz. Und ich weiß es auch nicht. Also ich fand es, am Ende kann man das auf eine Art lesen, man kann es bestimmt auch genau auf die andere Art lesen, aber ich habe es leider auch so gelesen, dass sie sich, obwohl sie nie in Kontakt mit Männern gekommen ist, außer mit den Wärtern, trotzdem von Männern abhängig gemacht hat.
Ja.
Und die ganze Zeit darüber nachgedacht hat. Es gibt die eine Stelle auf Seite 121, Thea ist ihre einzige Verbündete quasi, eine andere Frau. Und die Ich-Erzählerin fragt Thea, aber wozu waren die Männer dann gut? Sie war erstaunt, dass ich das nicht wusste. Wie kann ich etwas wissen, was man mir nie erklärt hat? Einige der toten Männer in den Kellern waren nackt. Sie sahen nicht so aus wie wir. Ich nehme an, das hat etwas mit der Liebe zu tun, von der ihr früher immer gesprochen habt. Aber nun schon seit langer Zeit nicht mehr. Das ist alles, was ich weiß. Was hättest du denn davon, das zu wissen? Es gibt keine Männer mehr. Und es geht ja die ganze Zeit eigentlich in diesem Buch um Männer. Also sie will ja die ganze Zeit wissen, was sind Männer? Was haben denn Männer gemacht? Und auch irgendwie stellt sie sich ja unter die Männer.
Ja, und es gibt dann
oder
auch…
Oder nicht? Oder kann man, also wahrscheinlich doch, kann man es auch genau anders lesen, aber mich hat es auch leider ein bisschen irritiert.
Also mich hat es total genervt und mich hat auch genervt, dass dann zum Beispiel eine der ersten Szenen, wenn die Frauen dann eben rauskommen aus dem Gefängnis, ist einerseits das, was du vorhin beschrieben hast mit der Toilettensituation, dass sie halt endlich mal wieder alleine auf Klo können, geil. Und dann wird aber eben auch beschrieben, wie sie sich zum Beispiel wieder schön machen oder irgendwie die Haare machen, obwohl keine Männer da sind. Ja. Und das wird in dieser Stelle auch gesagt. Und das ist so.
Es wird wieder in Abhängigkeit von den Männern
gestellt. Genau, ne? Und irgendwie, ja klar, also natürlich funktionieren Gesellschaften auch unter anderem aus diesem Zwischenspiel zwischen den Geschlechtern in whatever variation they are out there, so ungefähr. Ja. Also so, das ist ja klar, aber eben es wird so sehr in den Fokus gestellt, dieses Buches, dass man irgendwie so ist, so eigentlich geht es doch um auch viele andere Fragen von Identität oder von, ja, Sinn oder Unsinn oder, also, ja.
Für mich geht es in erster Linie um Macht, ja, also eine Gruppe hat hier die Macht und in diesem Fall sind es die Frauen, die in dem Käfig sind, auf jeden Fall in dem Käfig, in dem die Ich-Erzählerin lebt und die Mächtigen sind die Männer.
Ja.
So. Und die Frauen stellen sich die ganze Zeit, oder sie stellt sich die ganze Zeit die Frage irgendwie, was ihre Rolle im Leben eigentlich sein müsste im Bezug zu den Männern. Wenn wir jetzt hier gerade über Macht sprechen, finde ich, ist es wichtig, einmal ganz kurz über die Autorin zu sprechen. Mhm. Jacqueline, jetzt kommt Arban oder Hartman, ist geboren 1929 und 2012 verstorben. Und der Roman Ich, der ich Männer nicht kannte, erschien 1995. Jacqueline ist Teil einer jüdischen Familie, die im Zweiten Weltkrieg nach Südfrankreich geflohen ist, um der Verfolgung zu entgehen und lebte ein Leben als Kind im Exil.
Ja.
Und das finde ich ist zur Einordnung total wichtig, weil man diesen Roman ja einfach lesen kann als Parabel auf die Unterdrückung.
Ja.
Als Allegorie totalitärer Systeme.
Ja. Ich fand auch total interessant, weil ich mir Jacqueline natürlich auch ein bisschen genauer angeguckt habe, dass sie, Achtung, Psychoanalytikerin auch war. Also nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Psychoanalytikerin. Und unter diesem Aspekt macht das Ganze auch nochmal total Sinn, weil natürlich diese Parallelen zwischen NS-Regime und auch Konzentrationslager, die Sinnlosigkeit, also dieses
total, diese nicht verstehen,
warum überhaupt.
Die überhaupt keinen Sinn und die, auch die Entmenschlichung.
Entmenschlichung, ja? Alles.
Sie also, hat keinen Namen.
Genau.
Also die Ich-Erzählerin hat keinen Namen.
Sie heißt nur die Kleine.
Komisch, dass die Frauen ihr keinen Namen geben, ist ein bisschen komisch. Aber egal. Wie die Menschen, die deportiert wurden in die Konzentrationslager, nur Nummern bekommen haben, und die Namen weggenommen wurden, gibt es auch hier keine Namen. Die anderen Frauen erinnern sich einfach noch an ihre Namen aus dem Leben davor, aber die Protagonistin hat keinen Namen. Und da kann man auch wieder die Vergleiche ziehen zur NS-Zeit.
Ich finde es auch interessant, weil dieses Buch, Ich, die ich Männer nicht kannte, eben, wie du gesagt hast, 1995 erschienen ist. Und das Buch ist ein Beispiel dafür, wie krass BookTok mittlerweile ist.
Ja, ist ein super Beispiel.
Super Beispiel, weil es in den USA, Leute, auch als Kommentar auf die Trump-Regierung gesehen wurde oder gelesen wurde und deswegen halt einen totalen Hype hatte und dann quasi jetzt nochmal neu übersetzt und neu aufgelegt wurde in vielen unterschiedlichen Ländern, also nicht nur im englischsprachigen Raum, sondern eben auch bei uns. Und was mir dann irgendwie in Bezug auf Trump eingefallen ist, war eher so dieses, also ja, klar, dieses Totalitäre, was da natürlich durchkommt, aber auf der anderen Seite halt auch dieses absolut Erratische. Also es gibt irgendwie, es gibt gar nicht mehr so richtige Regeln. Also, beziehungsweise es gibt eine Person, die diese Regeln halt macht.
Und hier auch.
Und da ja auch.
Und erklärt. Ja. Ich möchte ganz kurz etwas zur Übersetzung sagen, weil kleiner Funfact, also übersetzt hat den Roman ins Deutsche in der Neuauflage Luca Homburg und Luca wurde geboren 1995, nämlich in dem Jahr, in dem der Roman rausgekommen ist.
Irre.
Danke für deine Übersetzung, weil das, ich finde wirklich, also ich kenne das Original nicht, aber ich finde das, ich stelle es mir sehr besonders vor, diesen Roman zu übersetzen, eben weil es diese Emotionslosigkeit und diese Leere hat, die man in die Übersetzung mit einfließen lassen muss. Und das ist dir, Luca, solltest du das hier hören, wirklich fabelhaft gelungen.
Ja.
Wir haben gerade noch mal, ich habe ja vorhin schon mal über diese eine Sprachnachricht von Julia geredet und die ich jetzt gerne abspielen möchte, weil wir jetzt gerade wieder den Bogen bekommen haben zu irgendjemand hat sich irgendwann mal was ausgedacht und was passiert ja eigentlich, warum gibt es diese Gefangenen und so weiter und so fort. Und wir haben eine Nachricht bekommen von Julia, die sich die ganze Zeit eigentlich, das war so ganz süß, weil sie hat sich die ganze Zeit so Fragen gestellt und es war wirklich, als würde sie sich mit uns unterhalten und hat keine Antworten gefunden. Und ich habe daraus was, ich habe daraus was, was geschnitten, einen kleinen Teil, den ich jetzt vorspielen möchte, der wirklich sehr entertaining ist, aber ich dich, liebe Julia, total fühlen kann.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sind die Frauen eigentlich nicht einmal in, irgendwie drauf gekommen, in der Erde zu suchen? Also ich denke doch, also wie können denn die Männer so schnell verschwunden sein? Ich denke, die sind irgendwie in die Erde gegangen. Wahrscheinlich ist da unterirdisch noch was. Auf der anderen Seite, wenn es die Erde ist, was für eine Katastrophe soll das alles so platt gemacht haben in zu kurzer Zeit, dass man gar keine Städte und nichts mehr sieht. Das geht ja eigentlich nicht, außer das ist vielleicht irgendein Land, wo weit weg ist von den großen Katastrophen und dann wäre das schon immer recht karg gewesen. Aber warum sollte man dann da so ein Land auswählen und solche Bunker, ne? Und welchen Sinn und Zweck haben dann die ganzen Gefangenen?
Ach Gott, Julia, danke für deine Nachricht. Übrigens, danke für diese Nachrichten, die ihr uns zu Ich, dich, Männer nicht kannte geschickt habt. Man merkt auch einfach, wie invested ihr in diesen Roman wart und auch wie beliebt dieser Roman ist im Sinne von, wie viele Menschen ihn lesen wollen. Ne? Wir lieben eure Nachrichten und Gedanken zu diesem Roman. Und ganz Julia, toll. Diese Fragen, die du dir stellst, ja, die stellen wir uns auch.
Ja.
Am geilsten finde ich natürlich, und was, wozu sind die ganzen Gefangenen?
Ja wozu sind die denn da?
Hast du irgendein, nee, pass auf, sorry, ich muss springen, weil wir haben lustigerweise von einer anderen Julia ebenfalls eine Sprachnachricht bekommen, die sich auch Fragen stellt und ich möchte diese beiden Nachrichten kurz verknüpfen, sodass wir dann darauf eingehen
können. Okay, let's go.
Ich bin total gespannt, wie vielleicht eure Vermutungen sind, wo sie sich befinden, was die Antworten sein könnten. Ich vermute übrigens, sie sind weiterhin auf der Erde und hatten vielleicht vor, auf einen anderen Planeten zu gehen. Und ich denke auch, dass wenn alles überstanden worden wäre, dass Männer und Frauen dann wieder zusammengebracht hätten werden sollen, um dann eben weiterzumachen mit der Menschheit. Das ist meine Vermutung. Aber auch diese Fragen, was ist passiert? Wieso sind die Männer in dem Bus gestorben? Wieso sind die Frauen genau nicht gestorben? Es ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen, welche Charaktere würdet ihr daten?
Okay, also auf diese Frage gehen wir später ein, aber man merkt einfach, wie diese Fragen uns alle nicht zur Ruhe bringen.
Kommen lassen.
Nee. Es ist doch verrückt, man liest diesen Roman und denkt sich, was passiert jetzt hier? So, Kara, ich möchte wissen, was du glaubst.
Ja.
Ich glaube, es wollen viele wissen.
Also, ich glaube, wir sind tatsächlich auf einem anderen Planeten. Glaube ich. Und ich glaube aber, dass das, was...
Gott, ich starre sie einfach nur an.
Ich glaube, wir sind auf einem anderen Planeten und ich glaube, das, was Julia aber sagt, nämlich, dass eigentlich der Plan ist, diese Frauen und Männer wieder zusammenzubringen, um dann sozusagen die Menschheit neu zu gründen.
Okay, interessant. Ich vermute überhaupt nicht, dass wir auf einem anderen Planeten sind. Ich glaube, wir sind auf der Erde.
Mhm.
Aber diese Frage, warum zum Teufel macht man das? Also was ist deren Ziel? Ich habe keine Antwort darauf. Und ja, wir befinden uns hier in einem Käfig mit nur Frauen, aber es gibt ja auch Käfige mit nur Männern.
Genau, eben deswegen, also ich fand die, also ich, das ist ja einleuchtend, dass man dann sagt, okay,
man
die starten
sie wieder
dann
zusammen.
Genau, weil die sind ja auch alle in dem Alter. Es ist ja, wird ja auch immer gesagt, dass die Protagonistin eigentlich ein Fehler ist.
Aber wollen sie die vielleicht resetten?
Genau.
Resetten und sie dann zusammenbringen, um denen quasi neue Software drauf zu spielen? Also im Sinne von,
quasi,
ne, unsere Regeln sind deine neue Software und wir entfernen dich so weit von deinem vergangenen Leben, dass du eigentlich bei Null anfangen kannst.
Ja. Genau, also quasi, es ist irgendwas Schlimmes auf der Erde passiert.
Mhm.
Die sind da irgendwie weg.
Wie?
Na, mit den Raumfahrtbüchern. Du merkst schon. Nein, also es
aber
ist,
glaubst du, ach, deswegen sind die Raumfahrtbücher
da? Deswegen sind
da?
Doch die Raumfahrtbücher da in dem Ding. Und
ja,
sie findet doch auch
wurden
irgendwelche...
Aber sie dann so in künstliche Koma versetzt, dass
sie,
die...
Ja, sie werden doch unter Drogen gesetzt. Und sie findet ja auch so Instrumente, die sie nicht einschätzen kann, wo sie nicht checkt, was das ist. Und es könnten ja Instrumente sein, um Kontakt aufzunehmen. E.T. nach Hause telefonieren. Nein, ich habe, es ist, also je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr war ich irgendwie, bin ich bei sowas gelandet. Aber am Ende, glaube ich, ging es der Autorin einfach darum, diese absolute Sinnlosigkeit von irgendjemand erlegt hier irgendwelche Regeln auf,
ja,
deutlich zu machen.
Ja, ich glaube auch.
Weil es gibt, also es gibt ja keine Antwort darauf.
Nein, es
man
gibt
kann
keine
sich ja
Antwort.
Alles Mögliche zusammenspinnen,
ja,
am Ende.
Ja.
Aber ja. Aber es ist, es macht einen, es macht mich halt so wütend, dass man keinerlei Aufklärung bekommt für keinen Teilaspekt von nichts.
Ja, ich weiß.
Ja.
Ja, ich weiß.
Ich
das,
so,
das, das macht,
bin so angry.
Ich finde das so lustig, als du geschrieben hast, ich bin durch mit Jacqueline, ich platze.
Ja.
Und ich so, scheiße, ich bin noch nicht durch. Warum platzt die? Und dann, das hatten wir doch beim letzten Mal, das andersrum, dass ich irgendwie meinte, bist du schon beim Plot-Twist?
Und
dann,
ja, und ich war nicht, das war,
warst du noch nicht beim Plot-Twist und dann warst du so wie, okay, ich muss jetzt sofort lesen, bis zu irgendeinem Plot-Twist.
Und im Gegensatz zu diesem
Ach,
Buch stand
Haus
da, genau, fand da sehr viel Sex statt.
Ja. Ja, okay. Also.
Übrigens, hey, das ist voll die Verbindung zur letzten Folge. Es geht wieder um lesbischen Sex.
Ja, aber in diesem Fall wurde der ja sehr, sehr, sehr dezent und abstrakt beschrieben.
Ja.
Ne? Also in ihrem Haus war ja sehr
explizit.
Sehr explizit und das ist ja hier gar nicht so. Also
Leute,
hier,
falls ihr die Folge zu In ihrem Haus noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das jetzt gerne nachholen.
Wenn ihr ein bisschen Spicy Time haben
spicy.
Wollt. Hier ist es ja so, dass sie eigentlich nicht weiß, was Sex
sehr
ist.
Dry.
Und, dann, ja, und wenn du es.
Es ist trocken.
Ich lasse es mal so stehen.
Ja.
Ich glaube, wir können uns einfach darauf einigen, dass dieser Roman sehr besonders ist.
Mhm.
Sagen wir mal so. Wenn jemand keine offenen Enden mag, dürfte dieses Buch nicht lesen.
Auf gar keinen Fall.
Aufklärung gibt es hier nicht.
Also es ist ja kein offenes Ende in dem Sinne, weil am Ende stirbt sie ja. Und damit ist die Geschichte vorbei, weil sie offensichtlich der letzte Mensch auf dieser Erde war. Der letzte
genau,
Mohikaner.
Genau, aber es wird ja keine Frage beantwortet.
Nee, genau. Also Lösungen
gibt's nicht.
Jacqueline lässt uns einfach knallhart in der Luft
ja,
hängen.
Ja, das finde ich krass. Finde ich eine krasse Entscheidung.
Ja.
Also und ich glaube, deswegen hat mich der Roman auch im Nachhinein noch so beschäftigt.
Mhm. Ja, weil du ja natürlich versuchst, irgendwie Lösungen zu finden. Also ich glaube, das ist ja, deswegen finde ich so interessant, dass sie Psychoanalytikerin ist. Man versucht ja immer, Lösungen zu finden.
Auf Antworten, genau.
Also man versucht,
Antworten auf
Fragen zu finden.
Genau.
Also auch zum Beispiel, warum verhält sich die Person plötzlich so?
Ja.
Versuchst du irgendeine Erklärung für zu finden?
Ja.
Oder, keine Ahnung, also man dreht sich ja so lange im Kreis, bis man irgendeine Antwort hat. Die gibt's halt einfach nicht.
Nee, der wird jetzt schlecht. Die kotzt jetzt, weil sie sich weiter im Kreis dreht.
Genau.
Kara, hast du ein Lieblingszitat für mich?
Ich fand das ganz schwer, weil ich finde,
auch.
Es gibt so, die sind alle so, also die sind alle so spezifisch.
Ja, mir fiel es auch sehr. Ich habe auch ein ganz absurdes Lieblingszitat.
Also was ich ja sehr mochte, ist dieses Zitat, was ich vorhin schon nannte, meine Erinnerungen beginnen mit meiner Wut.
Mhm.
Aber ich finde, das löst sich halt so wenig ein, deswegen ist es nicht mein Lieblingszitat. Ich habe eins gewählt auf Seite 134. Das habe ich gewählt, weil es für mich auch das Buch so gut zusammenfasst oder diese Protagonistin. Und es geht so, ich bin der unfruchtbare Spross einer Art, von der ich nichts weiß. Nicht mal, ob sie schon abgestorben ist.
Ja, gute Zusammenfassung des Romans. Ja, okay, aber ich finde, das ist eine andere Kategorie Lieblingszitat, ne, weil man das nicht auf sich selbst bezieht, sondern du das auf den Roman beziehst.
Ja,
ne? Weil alles andere ist schwer, mir
ist.
Auch.
Ja.
Pass auf, mein absurdes Lieblingszitat ist, die Frauen brachten, achso, Seite 127, sie sagt, da spielen sie gerade Dame. Es geht um Spiele spielen und Leute, ich liebe Spiele spielen und deswegen, ich habe einen riesigen Spieleschrank zu Hause.
Der
und
hinter dir ist.
Ich sitze gerade vor meinem Spieleschrank und dann dachte ich mir, das passt ja, nehme ich jetzt mal so ein Spielezitat.
Lustig.
Die Frauen brachten mir die Regeln bei, aber eine gute Spielerin bin ich nie geworden, denn ich verstand nicht, warum es wichtig war zu gewinnen. Und irgendwie dachte ich mir, ja, es ist auch wieder ein soziales, also eine gesellschaftlich gemachte Regel, dass man gewinnen muss. Also, ne, also na klar muss man gewinnen und irgendwie Survival of the Fittest, Darwin, Evolutionstheorie, bla bla bla. Aber wer sagt denn, dass das, also wer hat sich ausgedacht, dass das Ziel ist, am Ende keine Karten mehr bei UNO zu haben?
Aber das ist auch witzig, weil da macht auch irgendjemand die Regel und man hält sich halt dran.
Ja, das meinte ich ja.
Genau, also.
Wer hat sich das Konstrukt Gewinn-Verlieren überlegt?
Ja, gute Frage.
Ja, irgendwie mochte ich das.
Ja, das ist irgendwie, das passt irgendwie auch zu dir. Du so,
danke.
Ich möchte nämlich immer gewinnen.
Ich möchte nämlich immer gewinnen. Und ich kann mich mit diesem Zitat auch nicht identifizieren, denn ich bin ein sehr, sehr guter Spieler.
Ich weiß.
Okay, von einer unmöglichen Sache, nämlich Lieblingszitat auswählen, zur nächsten unmöglichen Sache. Clara,
Leute,
wir reden übers Daten.
Charaktere, die wir daten würden.
Yannick.
Machen wir es einfach kurz und knapp.
Ja, wir machen es kurz und knapp und wir daten sicher die gleiche Person,
eins,
so wie alle.
Eins, zwei, drei,
Thea. Okay,
und
dann haben
Ranking.
Wir die.
Ja, aber so ist es.
Ja, ich meine, so muss es. Man jetzt ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
Nein, und die Leute, die uns geschrieben haben, waren auch so wie, ja, wenn überhaupt, dann Thea.
Ja, mir so. Wurde dann wieder Harry Styles vorgeschlagen.
Genau, ein Kommentar war Harry Styles, immer so wie, Harry Styles spielt in diesem Buch keine Rolle. Das ist, Achtung, nicht innerhalb der Spielregeln.
Ich meine, was man halt irgendwie noch so ein bisschen hätte machen können, einfach aus der Perspektive der Protagonistin, ist diesen jungen Wärter daten, aber das ist halt auch komplett toxisch.
Das ist total toxisch, weil, nee, der will, der lässt dich ja gefangen.
Ja.
Nee, das wollen wir nicht.
Okay.
Okay, Leute, es tut uns leid, dass diese Kategorie dieses Mal so ein ganz bisschen kurz ausgefallen ist.
Die ist genauso dry wie die Wüste, in der wir uns befinden.
Und auch das werde ich nicht kommentieren. So gut, machen wir weiter. Ranking, Ranking, Ranking. Ich finde eine Sache ganz interessant.
Mhm.
Und zwar mein Ranking und das Ranking der Community. Das ist nämlich fast identisch.
Oh, wirklich?
Ich mache es mal ganz kurz.
Ja.
Ich gebe Ich, die ich Männer nicht kannte, von Jacqueline Arpmann, ich möchte jetzt, dass sie Arpmann genannt wird, eine 7,3.
Wow. Ich gebe dem Roman von Jacqueline Arpmann eine 6,1.
Oh mein Gott, darüber müssen wir ganz kurz reden.
Ja.
Warum so schlecht? Ist das das Schlechteste, was du je vergibst? Tara, aber du kannst jetzt nicht nur, weil du wütend warst, weil deine Fragen
ich
nicht beantwortet wurden.
Mega sauer.
Aber was ist es? Wie viele Punkte hast du zum Beispiel Themen und Botschaften gegeben?
4.
Krass. Da habe ich 9 gegeben.
9?
Ja, weil ich finde nämlich dieses, wenn man das als Parabel auf die Unterdrückung liest, finde ich, sind das krasse Themen und Botschaften. Oder Trump-Regierung oder NS-Zeit. Allegorie,
ja, aber ich meine, das ist ja, also ja, aber ich meine, im Grunde
ja.
Sind es ja unsere Interpretationen, die Themen und Botschaften des Buches irgendwie dann am Ende dazu machen, was
genau,
sie
aber,
sind.
Aber endlich gibt es mal wieder ein Buch, wo man so viel rein interpretieren muss.
Voll, aber an sich ist es halt, finde ich, relativ
trockene Wüste.
Trockene Wüste, um das Bild jetzt nochmal zu bemühen. Ich finde,
ich
also
weiß
ich,
schon, wie unsere Folge heißt.
Ja.
Ich, die ich Männer nicht kannte, Frauen in der trockenen
genau.
Wüste.
Ich fand zum Beispiel irgendwie eher so dieses Thema auch, also Spannung und Tempo ist ja auch irgendwie eher ein bisschen low. Ne?
Ja, da habe ich auch nicht viele Punkte gegeben.
Bei Handlung und Plot, es passiert halt sau wenig.
Ja.
Wie gesagt, wir halten uns an diesen mini kleinen Ankern fest. Das frustrierende Ende. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Buch, der total nachhalt und irgendwie super wichtig ist. Und diese ganzen Gedanken, die ich mir dann auch im Nachhinein gemacht habe, finde ich total spannend und irgendwie wichtig. Und auch das Gespräch jetzt und alles, super. Aber ich war wirklich auch zwischendrin voll genervt.
Ja, ich kann das verstehen. Ich kann es verstehen. Ich finde es trotzdem krass, dass du sie so disst. Nein, aber das finde ich ja, ich finde es ja toll, dass wir, weil ich finde es nämlich auch mega mit dir endlich über diesen Roman zu sprechen und ich habe das sehr genossen, mit dir über diese Geschichte zu reden und auch eure Sprachnachrichten, eure Gedanken zu hören und das mit irgendwie in die Diskussion einfließen zu lassen und ich finde es einfach interessant, dass ne, wir da auch irgendwie ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind.
Ja.
Ist ja auch sehr wichtig. Also, ich gebe eine 7,3, du eine 6,1. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert und gesagt, dass mein Ranking sehr ähnlich zu eurem Ranking ausgefallen ist. Ihr habt dem Roman eine 7,4 gegeben. Und das ergibt ein Endranking für Ich, die ich Männer nicht kannte, von Jacqueline Arpmann in Höhe von 6,9.
Applauso.
So. Cool.
Haben wir's.
Haben wir's. Dann müssen wir noch über die nächsten Bücher reden.
Ja, wir
müssen. Oder wolltest du gerade noch was anderes sagen?
Nee, ich will noch eine Nachricht kurz vorlesen.
Ja.
Weil ich will das auch nicht so stehen lassen.
Dass du es disst, meinst du?
Ja.
Ja, und man muss auch dazu sagen, wir haben nämlich auch Nachrichten bekommen, dass Leuten das Buch nicht so gefallen hat, aber.
Aber auch solche Nachrichten. Eines der besten Bücher, das ich gelesen habe. Sätze, die unbedingt markiert sein wollen. Gänsehaut, wenn ich an das Buch denke. Ganz, ganz wichtiges Buch.
Genau.
Und I agree.
Ja.
Mochte ich es so richtig doll? Nein.
Ja.
Ja.
Aber es gab ganz viele Leute, die das Buch auch wirklich ganz toll gefunden haben.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Buch, über das man sehr viel reden kann.
Ja.
Und ich glaube, viele Weinflaschen an einem Abend öffnen könnte und man kommt immer noch nicht zu einem Ergebnis.
Nee.
Okay.
Okay.
Dann gucken wir mal, ob uns in dem nächsten Buch, das wir uns aussuchen, nochmal so viele Fragen gestellt werden und wir so vor unlösbaren Problemen gestellt werden.
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Kurze Einordnung für die Bücher, die wir für die nächste Book Club Edition zur Auswahl ausgewählt haben. Wir haben ein kleines Berlin/Kreuzberg-Special vor. Und Leute, stay tuned. Alle weiteren Infos folgen, aber wir haben Bücher ausgewählt, die auf jeden Fall in Berlin spielen.
Genau,
und die
richtig.
Auch gerne in Kreuzberg spielen.
Zum Teil auch gerne in Kreuzberg, ja. Aber vor allem haben wir uns für Berlin-Bücher entschieden. Und es sind alles drei Bücher, die erst vor kurzem erschienen sind, bis auf das Taschenbuch. Das kommt ja immer erst ein Jahr nach Veröffentlichung als Taschenbuch raus, aber auch das ist kein alter Roman, sondern ein relativ neuer Roman. Ihr dürft entscheiden zwischen Mit beiden Händen den Himmel stützen von Lilly Tolkien, erschienen beim Aufbau Verlag. Antimüller von Jade Yasemin Önder, erschienen bei Park Ulstein. Und Super Einsam von Anton Weil, erschienen bei Kein und Aber.
Das ist übrigens das Taschenbuch.
Das ist das Taschenbuch, genau. Ich bin extrem gespannt, für welchen Roman ihr euch entscheidet. Ich freue mich, alle drei zu lesen. Ich werde alle drei lesen. Und wie gesagt, stay tuned. Wir verkünden bald etwas auf unserem Instagram-Account, liebe Leute. Viel Spaß beim Abstimmen. Viel Spaß beim Sommerbeginn.
Viel Spaß im
Freibad. Seit gestern ist das Prinzenbad auf Kara.
Stimmt. Oh mein Gott.
Wir sehen uns im Freibad.
Und Leute, nochmal tausend Dank für eure Nachrichten. Ohne euch, unsere Community, wären unsere Buchbesprechungen nicht, was sie sind.
Genau. Lieben wir.
Pussy.
Tschüssi. Happy Reading. Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.